Ich habe die besondere Freude, heute Morgen mit euch noch eine Predigt halten zu dürfen. Und ich möchte euch ein bisschen mit reinnehmen. Compassion bewegt mich. Und es ist auch ein herausforderndes Thema. Das, was wir eben gerade gesehen haben, diese Bilder aus Indonesien, das sind Bilder, die mich heute noch bewegen. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade wenn man diese Bilder das erste Mal sieht, diesen Eindruck in eine Welt bekommt, die oft unbemerkt von uns tatsächlich stattfindet, dass es herausfordert. Und ich möchte euch weiter herausfordern heute Morgen. Wenn ich schon da bin und wenn ich die Möglichkeit habe, dann möchte ich euch auch herausfordern. Ich möchte aber auch mich herausfordern. Ich habe einen ganz besonderen Text mitgebracht, der mir viel bedeutet. Es ist einer der bekanntesten Texte der Bibel. Und ich weiß, wie das ist. Bei gewissen Texten hat man schon so viele Predigten gehört, dass man sofort weiß, wenn das kommt, darüber will er reden. Bleibt bei mir. Das ist meine Herausforderung. Ich habe einen der bekanntesten Texte und meine Herausforderung ist, ich möchte euch heute Morgen etwas Neues über diesen Text sagen. Und ihr dürft nachher, nach dem Gottesdienst, gerne auf mich zukommen und mir verraten, ob es mir gelungen ist. Ja? Ich möchte reden mit euch über das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Ich werde den Text nacherzählen, weil ich mir sicher bin, dass die meisten von euch den Text kennen. Für alle anderen, die es nachlesen wollen, er steht in Lukas 10 ab Vers 25. Und ich möchte beginnen mit der Vorgeschichte, weil sie deutlich macht, warum dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter so bedeutsam ist. Und sie macht vor allem deutlich, warum dieses Gleichnis für uns heute noch relevant ist. Diese Geschichte beginnt ganz harmlos, indem Jesus seine Jünger um sich herum versammelt. Wie so häufig im Neuen Testament, möchte man sagen, aber es ist eine besondere Begebenheit. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Es ist der letzte Abschnitt seiner dreijährigen Reise. Und auf diesem Weg sendet er seine Jünger in Zweierpaaren aus in die umliegenden Dörfer. Und sie sollen dort predigen, sie sollen Kranke heilen, sie sollen Menschen das Evangelium bringen. Und das tun sie. Und jetzt kommen sie zurück in ein unbekanntes Dorf, versammeln sich dort, treffen wieder auf Jesus und sind ganz begeistert von den Erlebnissen der letzten Tage. Und das alles, was sie erlebt haben, das alles, was sie mitgemacht haben, wollen sie natürlich Jesus und den anderen Jüngern erstmal erzählen. Wie wir wahrscheinlich auch. Wenn wir etwas Begeisterndes erlebt haben, wollen wir anderen Menschen genau daran teilhaben lassen. Also kommen sie zusammen und Jesus schmunzelt vielleicht ein wenig, sammelt sie in diesem Dorf auf dem Marktplatz und sagt, komm, wir setzen uns hin, erzählt mir von dem, was ihr erlebt habt. Und sie fangen an, alle durcheinander zu reden und hier ist das Wunder passiert und hier ist die Heilung und hier haben sich Menschen bekehrt und es ist eine ganz fantastische Versammlung. Und man möchte meinen, es ist eigentlich eine schöne Szene, kurz bevor es ernst wird für Jesus. Und inmitten dieser Versammlung taucht jetzt ein Schriftgelehrter auf und stört irgendwie dieses schöne Zusammensein. Er kommt in diese Runde, geht auf Jesus zu und fragt den Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und vielleicht kennt der eine oder andere diese Geschichte. Jesus schaut den Schriftgelehrten an und sagt, erklärst du es mir? Sag mir doch, was in der Schrift steht. Und der Schriftgelehrte antwortet pflichtbewusst, ja, ist ja ganz einfach. Liebe Gott mit allem, was du hast. Mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Verstand, mit deiner Seele, mit allem. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jesus sagt, ja, dann hast du doch deine Antwort, geh hin und tu genau das und dann wirst du es erleben. Und der Schriftgelehrte antwortet, ja, Moment mal, wer ist eigentlich mein Nächster? Das ist die Vorgeschichte zu diesem bekannten Gleichnis. Und sie wirkt so einfach und sie wirkt so schön, aber es ist ein triftiger Grund in dieser Vorgeschichte, die elementar ist. Lukas beginnt diesen Abschnitt der Geschichte damit, dass er sagt, der Schriftgelehrte kommt und will Jesus auf die Probe stellen. Er will Jesus sozusagen aus Glatteis führen, wenn man es genau nimmt. Und ich habe mich lange gefragt, warum eigentlich? Was ist an dieser Frage, die der Schriftgelehrte an Jesus da richtet, was ist da eigentlich so kritisch dran? Und tatsächlich ist es gar nicht die Frage, die wichtig ist, sondern es ist genau das Setting, dieses Umfeld, warum diese Frage dramatisch wird. Denn der Schriftgelehrte kommt und er fragt Jesus, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Aber er fragt nicht nur Jesus, sondern er fragt all diese Menschen, die sich um Jesus herum versammelt haben. Es sind knapp 100 Menschen, die sich um ihn herum versammeln. Ein paar Namen kennen wir. Wir wissen von Petrus und Johannes und Andreas, diese freundlichen Fischer, diese einfachen Menschen, die so als Sinnbild stehen für Menschen, die von Gott berufen werden aus ihrem alten Leben heraus und in großartige neue Aufgaben. Es sind aber auch noch andere Menschen in dieser Versammlung. Menschen, die vielleicht nicht ganz so anerkannt sind, weder damals noch heute, und die für etwas ganz anderes stehen. Das sind Zöllner unter diesen Jüngern. Das sind Menschen, die mit einer Besatzungsmacht gemeinsame Sache gemacht haben, um das eigene Volk zu betrügen und zu belügen, um sich daran zu bereichern, dass andere ärmer werden. Das sind Zeloten unter diesen Menschen, Freiheitskämpfer, die mit Gewalt versucht haben, ihre Meinung umzusetzen, die vielleicht mehr als einen Menschen auf ihrem Gewissen haben. Da sind Verbrecher, da sind Kranke, da sind Sünder, da sind Gefallene. Menschen, die damals schon gar nicht, aber auch heute sicher nicht zur Mitte der Gesellschaft gehören, die wir doch so gerne im Blick haben. Menschen, die eher am Rande der Gesellschaft gelebt haben oder teilweise ganz aus ihr verstoßen waren. Menschen, die die Härte dieser Gesellschaft erlebt haben, die eigentlich außerhalb der bekannten Zivilisation sein mussten, aufgrund von Gesetzen und Verordnungen, aufgrund von gesellschaftlichen Normen, die einen Platz weit außerhalb des Sichtbaren verdient haben. Und die jetzt um diesen großen Lehrer, um diesen bekannten Jesus herumsitzen, am helllichten Tag, mitten in einem Dorf. Und das stört diesen Schriftgelehrten so sehr, dass er jetzt genau in diese Mitte hineinmarschiert. Inmitten dieses freundlichen Gespräches, inmitten dieser Freude hinein. Und Jesus mit einer Frage belästigt, die vor allem die Zuhörenden adressiert. Jesus, erklär uns allen hier, diesen Verlierern, diesen Versagern, diesen Sündern, erklär uns nochmal allen, was müssen wir eigentlich tun, um in den Himmel zu kommen? Jesus, ich habe es vergessen. Vielleicht interessiert das die anderen hier auch nochmal. Was müssen wir eigentlich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Erkläre es uns doch nochmal. Und so gesehen ist diese Frage sehr herausfordernd. Sie ist provokant. Und sie bewegt mich. Weil ich mir im ersten Moment die Frage stelle, wie kommt jemand auf die Idee, inmitten dieser Versammlung hineinzukommen und es Menschen nicht zu gönnen, dass sie einen Moment der Freude, einen Moment des Glücks haben. Menschen, die eigentlich die Härte des Lebens erfahren und jetzt bei Jesus eine neue Botschaft erleben, eine Annahme bei Gott, die sie zuvor nicht kannten. Und diese Frage bewegt mich, weil ich mir überlege, wie weit sind wir heute von diesem Schriftgelehrten entfernt, auch als Gesellschaft. Wie gehen wir als Gesellschaft, als Gruppen, als Menschen mit den Schwächsten und Ärmsten unserer Gesellschaft, unseres Landes um? Wie gehen wir mit den Menschen oder wie begegnen wir den Menschen, die am dringendsten Hilfe nötig haben und die von anderen immer weiter und weiter an den Rand der Gesellschaft oder darüber hinaus gedrängt werden? Die Frage damals wie heute ist die, wofür wollen wir eigentlich stehen? Jesus, wofür stehst du? Wofür steht das Evangelium eigentlich und wofür soll es heute stehen? Und genau auf diese Frage antwortet Jesus mit diesem bekannten Gleichnis des barmherzigen Samaritaners. Und dieses Gleichnis beginnt ja ganz harmlos, möchte man meinen. Ein Mann, der von Jerusalem nach Jericho hinabgeht und der auf diesem Weg dann überfallen wird. Er erlebt, wie Menschen ihm auf der Straße auflauern, ihn brutal zusammenschlagen, ihn ausrauben bis auf das letzte Hemd und ihn dann blutend, verletzt und unbeweglich zurücklassen. Der Bibeltext spricht davon, dass er halbtot zurückbleibt. Halbtot bedeutet, er liegt dort am Boden und kann sich selber nicht mehr helfen. Aber er ist noch wach und bekommt alles mit, was um ihn herum passiert. Und ich mag mir kaum vorstellen, was dieser Zustand ausmacht in einer Wüste, die dafür bekannt ist, dass es teilweise sein kann, dass tagelang kein Reisender umherkommt. Der sichere Tod quasi vor seinen Augen liegt dieser Mann dort und überlegt sich sicherlich mehr als einmal, was ihn an diesem Morgen dazu gebracht hat, diesen unbequemen Weg auf sich zu nehmen. Und während er so da liegt und vielleicht sich selber gerade verflucht, kommt aus der Ferne ein Mann. Und dieser Mann am Boden sieht, wie da eine Person auftaucht und wie sie langsam in 10 Minuten über diesen Weg immer näher zu ihm kommt. Und als er endlich auf der Höhe ist von ihm selber und ihn wahrnimmt, sieht er, wie dieser Mann sich herabbeugt, ihn anschaut und dann die Straßenseite wechselt, um weiterzugehen. Und als wenn das noch nicht schlimm genug wäre, erlebt er wenig darauf genau dieselbe Situation ein zweites Mal. Ein weiterer Mann kommt über diese Berghänge, kommt langsam auf ihn zu, nähert sich ihm endlos lang. Und als er endlich da ist, sieht er ihn, wartet, wechselt die Straßenseite und geht weiter. Mich bewegt dieser Moment ungemein. Und vielleicht geht es euch wie mir. Vielleicht habt ihr auch schon Predigten darüber gehört, die jetzt genau versuchen, das zu erklären, warum diese beiden Männer weitergehen. Rituelle Gründe. Vielleicht wollten sie sich nicht verunreinigen, vielleicht hatten sie Gottesdienste zu feiern, vielleicht hatten sie auch einfach nur Angst um ihr Leben, weil die Räuber noch in der Nähe sein konnten. Ich glaube, dass es an dieser Stelle gar nicht darum geht. Ich glaube sogar, dass Jesus bewusst hier keinen Anlass gibt, uns darüber spekulieren zu lassen, warum diese beiden Männer weitergehen. Ich glaube, dass es Jesus genau um diesen Moment geht, um dieses Erleben dieser Situation. Egal, welche Erklärung wir bringen, egal, welchen Grund wir finden, sie verändert nichts an der Situation. Erklärungen und Ausreden fördern in diesem Moment nur Hoffnungslosigkeit und Gleichgültigkeit. Denn wie geht es wohl dem Mann, der am Boden liegt, der bis hierhin schon erlebt hat, dass die Welt ihm brutal begegnet, ihm alles nimmt, was er hat und ihn zum Sterben zurücklässt? Und der jetzt erlebt, dass er nicht nur einmal, sondern sogar zweimal ignoriert und fallen gelassen wird. Der vorher schon erlebt hat, dass die Welt ihm mit voller Brutalität entgegenkommt. Und der nun sieht, dass er es nicht wert ist, dass andere Menschen anhalten, um nach ihm zu sehen. Was macht es wohl mit Menschen in dieser Notsituation, die dann erleben müssen, dass andere auf ihre Not sehen und unbewegt weitergehen? Was macht es mit Menschen, die in der Hoffnungslosigkeit gefangen sind, wenn alle anderen sich umdrehen und wegschauen? Und was macht es mit diesen beiden, die weitergehen? Ich bin davon überzeugt, dass auch sie nicht unberührt bleiben. Ich bin davon überzeugt, dass die weitergehen und diese leise Stimme im Hinterkopf haben. Diese Frage, hättest du nicht doch anhalten sollen? Hättest du nicht irgendwas machen können? Und die dann vielleicht, wie wir heute, versuchen, diese Stimme ruhig zu halten, indem sie sagen, was hätte ich schon machen können? Was kann ich schon verändern? Und dann das gesamte Gedankenkarussell anwerfen. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Und überhaupt, wenn ich jetzt dieser einen Person helfe, was verändert das denn? Im schlimmsten Fall sind ja die Räuber sogar noch motiviert. Dann helfe ich jetzt dem einen und dann denken sich die Räuber, ja gut, dann können wir erst recht. Dann kommen morgen die Nächsten gerade dran. Nee. Erstmal müssen wir das ganze System verändern. Es müsste hier viel mehr gemacht werden, viel mehr Sicherheit. Die Statthalter, die Politiker, die müssten mal aktiv werden. Es bräuchte Polizei, es bräuchte Sicherheit und überhaupt die Händler und die Reichen, die müssten doch Interesse haben, dass die Räuber hier verschwinden. Die müssten doch erstmal alle aktiv werden. Solange das nicht passiert, ja, was kann ich dann schon machen? Was ist mein Beitrag denn wert in diesem Moment? Kennt ihr das? Ich kenne das zu gut. Ich kenne das zu gut, diese Stimme, diese Erklärungen, all die Gründe. Aber im Endeffekt, was bleibt? Ein Mann am Boden, der erlebt, dass er dieser Welt egal ist, und zwei Männer, die weitergehen und die sich beruhigen, dass sie egal für diese Welt sind, weil sie alle keinen Unterschied machen. Weil es eigentlich egal ist, ob sie da sind oder nicht. Und genau dieser Einstellung, genau diesem Gedanken widerspricht Jesus. Genau dem widerspricht Jesus. Denn in diesem Moment kommt eine dritte Person über die Hügel. Der bekannte Samariter. Und vielleicht geht es euch wie mir, wenn ich diese Geschichte höre, ich fieber immer darauf hin, jetzt kommt der Samariter, jetzt kommt die Erlösung. Aber was bedeutet das denn eigentlich für diesen Mann am Boden, der schon erlebt hat, dass zwei andere vor ihm da waren und einfach weitergegangen sind? Der jetzt aus der Distanz erlebt, da kommt jetzt ein Dritter. Noch eine Enttäuschung mehr. Der dann sogar sieht, dass es ein Fremder ist, einer, der allen Grund hat, weiterzugehen, der gar keinen Anlass hat, jetzt hier stehen zu bleiben und der dann wieder auf seiner Höhe stehen bleibt, wieder altbekannt, einfach kurz hinschaut. Und in dem Moment, wo er schon damit rechnet, dass der Samariter den Wegesrand wechselt, lässt der Samariter sein Reittier los und kommt auf ihn zu. Und wisst ihr, dieser Moment, der verändert alles. In diesem Moment, wo der Samariter sich diesem Mann am Boden nähert, da verändert sich die gesamte Geschichte. Da verändert sich unsere ganze Wahrnehmung. Dieser Moment, wo der Samariter sagt, ich möchte nicht weitergehen. Im griechischen Urtext, also an dieser Stelle steht das deutsche Wort Mitgefühl. Er hat Mitgefühl, aber es ist viel zu schwach. Im griechischen Urtext steht hier das Wort splachnisomai. Und es bedeutet so viel wie, in seinem Inneren dreht sich alles. Dieser Samariter, der ist innerlich bewegt, der ist hin und her gerissen, der spürt einen physischen Schmerz im Anbetracht dessen, was vor seinen Füßen passiert. Und dieser Moment lässt ihn nicht weitergehen. Es hindert ihn körperlich daran, einen Schritt zu machen, ohne auf ihn zuzugehen. Und dann nimmt er das, was er hat, ein Stück von seinem Gewand, eine Flasche Wein und verheilt notdürftig diese Wunden. Und ich habe ja gesagt, ich komme aus der Pfalz. Ich weiß, dass ein guter Wein viele Probleme löst. Aber in diesem Moment geht es eben genau nicht darum, es geht hier nicht um eine professionelle Hilfe. Es geht darum, dass der Samariter eigentlich gar nicht weiß, was er tut, aber das, was er zur Verfügung hat, nutzt, um wenigstens etwas zu machen. Und was macht das? In diesem Moment, wo sich der Samariter herabbeugt, diesen Mann auf dem Boden anfasst, ihm Hilfe gibt, seine Wunden anfängt zu verarzten, dieser Moment, wo der Mann merkt, der geht nicht weiter. Das ist der Moment, wo der Mann am Boden diesen kleinen Funken bekommt. Diesen Gedanken, vielleicht geht es ja doch weiter. Hey, vielleicht sehe ich meine Familie nochmal. Vielleicht überlebe ich diesen Tag doch noch. Und wisst ihr, was das ist? Das ist Hoffnung. Dieser kleine Moment, wo der Samariter stehen bleibt, seine Hand ausstreckt, das ist der Moment, in dem Hoffnung entsteht. Und das bewegt mich an dieser Geschichte. Es geht nicht darum, was der Samariter mitbringt. Es geht nicht um seine Qualifikation. Es geht nicht um seine Mittel. Das, was den Samariter von den Männern vorher unterscheidet, ist, dass er sich in dem Moment, als er das Leid vor sich entdeckt, bewegen lässt. dass er sein Herz nicht verschließt, sondern dass er sich darauf einlässt, was da passiert. Und für mich ist das die Erkenntnis dieser Geschichte, dieses Gleichnisses. Wir können diese Welt nur bewegen, wenn wir selbst von ihr bewegt sind. Ich sag's nochmal. Wir können diese Welt nur bewegen, wenn wir selbst von ihr bewegt sind. Wir erfahren an keiner Stelle, wie das Gleichnis wirklich endet. Ob dieser Mann überlebt, ob er weiterkommt, ob er genesen und diesen Weg nochmal auf sich nimmt. Und das spielt auch gar keine Rolle. Das Gleichnis endet eigentlich an dieser Stelle, weil es die Antwort auf die Frage des Schriftgelehrten ist. Es ist die Antwort, die Jesus damals gibt und die er uns heute gibt. Die Antwort auf die Gleichgültigkeit und die Hoffnungslosigkeit in dieser Welt sind Menschen, die sich bewegen lassen von dem, was vor ihren Augen passiert. Und es passiert viel. Jesus sagt im Lukas-Evangelium: Ich bin gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Ich bin gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Jesus redet in diesem Gleichnis von sich selbst. Er ist derjenige, der die himmlischen Hallen hinter sich gelassen hat, um in die staubigen Tiefen dieser Erde hinabzusteigen. Auf diese Wege und Gassen, um in den Straßengräben und verlorenen Winkeln dieser Welt aktiv nach denen zu suchen, die dort verletzt, verwundet und verloren liegen. Die darauf warten, dass andere kommen und ein gutes Wort richten, einen Blick auf sie werfen und eine helfende Hand ausstrecken. Jesus hat viele Menschen auf diesem Weg gefunden, auch mich. Und es sind noch viele da draußen, die genau jetzt in diesem Moment in diesen Gassen und Gräben warten. Jesus nachzufolgen heißt, ihm genau auf diesem Weg zu folgen. Nicht in heilige Hallen, sondern auf staubigen Straßen. Verlorene zu suchen und zu retten. Nicht darauf zu warten, dass sie einem vor die Füße fallen, sondern die Augen zu öffnen auf das, was in dieser Welt gerade passiert. Und das Herz, so hart es auch ist, bewegen zu lassen von dem, was da gerade los ist. Diese Welt braucht Hoffnung. Diese Welt braucht Barmherzigkeit. Und diese Welt braucht Menschen, die es in Anbetracht all der Herausforderungen und Krisen dieser Welt trotzdem bewegen lassen. Gemeinsam mit Jesus auf diesen Straßen unterwegs zu sein, Hände auszustrecken und zu sagen, ich bin da. Und genau das wird eine Veränderung in dieser Welt bewirken. Davon bin ich überzeugt. Jesus hinterher, auf diese Gassen. Amen.